Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen an diesem besonderen Tag. Es ist Reformationstag und der ist in diesem Jahr bundesweit ein Feiertag. Oh, wie schön. Weil sich die Reformation, das Anschlagen der lutherschen Thesen in Wittenberg, heute zum 500. Mal jährt. Ein Jubiläumsfeiertag also. Und deshalb haben wir einen Mann eingeladen, der sich auskennt mit Luther und mit der Reformation. Von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Pfarrer Fabian Vogt, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Habe ich bis hierher alles richtig gesagt?
Einwandfrei. Ja. Bis auf die Tatsache, dass ja noch immer darüber gestritten wird, ob der Thesenanschlag wirklich stattgefunden hat. Aber doch, sehen wir mal drüber hinweg.
Ist das wirklich so? Das wird hinterfragt im Jahr 2017.
Ja, weil Luther, der ja über alles so gerne erzählt hat in seinem Leben, was passiert ist, diesen Anschlag selber nie erwähnt hat. Und er ist später in mehreren Quellen erwähnt worden. Also wir wissen definitiv, seine berühmten 95 Thesen sind am 31. Oktober verbreitet worden. Ob sie auch an der Tür hängen, darüber streiten die Experten noch.
Das heißt, der arme Kerl hat vor 500 Jahren noch nicht mal geahnt, dass er heute ein Star ist?
Nein, das hat er nicht. Er wollte ja auch eigentlich nur eine ganz kleine interne Diskussion hervorrufen und mal theologisch mit Leuten ins Gespräch kommen. Deswegen waren seine Thesen ja ursprünglich auch auf Lateinisch verfasst. Die hätte das normale Volk gar nicht lesen können, bis kluge Menschen auf die Idee kamen, Moment mal, diese Thesen sind so revolutionär, damit lässt sich vielleicht Geld machen. Wir drucken die mal, übersetzen die ins Deutsche und dann wurden sie auf einmal überall verbreitet.
Aber ob der das jetzt gemacht hat oder nicht, ist uns an dieser Stelle völlig egal. Wir werden nach 12 in den Feiertag gehen und bis dahin ist Fabian Vogt hier zu Gast und wird erzählen über Luther und über den Reformationstag im HR1 Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ja.
HR1.
Der HR1 Talk am Reformationstag mit Pfarrer Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 31. Oktober 1517. Das lernt eigentlich jedes Kind im Geschichtsunterricht. Ne? Dieser Martin Luther schlägt die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg an. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es passiert ist. Was sagen Sie, was war das für eine Leistung von ihm?
Naja, erstmal war es ein Ausdruck von großer Unzufriedenheit. Und die hatte bei ihm ja vor allem biografisch Hintergründe. Der Mann hatte eigentlich alles versucht, um irgendwie das Gefühl zu bekommen, ich bin mit meinem Gott im Reinen, ich habe auch irgendwie eine Chance, vielleicht mal in den Himmel zu kommen. Hat gemerkt, alles, was die Kirche seiner Zeit damals ihm angeboten hat, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann soll er ja schon einige Zeit vor diesem Thesenanschlag wirklich so eine Art Offenbarungserlebnis gehabt haben, dass er in der Bibel liest und auf einmal merkt, Moment mal, kann es sein, dass wir ein völlig falsches Gottesbild haben? Gott ist kein böser Richter, Gott droht nicht, Gott will den Menschen nicht klein halten und vor allem kann ich als Mensch nicht hingehen und sagen, ja, ich war vielleicht ein übler Bursche, eine üble Maid, wie man damals gesagt hätte, aber wenn ich Geld bezahle, dann kriege ich vielleicht doch noch einen Platz im Himmel. Und da hat er gesagt, das stimmt irgendwas nicht.
So wie ich das verstehe, ne? Also ich habe es mit 14, 15, als ich im Geschichtsunterricht darüber gehört habe, nicht kapiert. Aber wenn ich mich heute damit beschäftige, frage ich mich, hat Luther gedacht, was in der Kirche passiert, ist Sodom und Gomorra?
Sodom und Gomorra würde ich nicht sagen. Der wollte wirklich erstmal theologisch disputieren, also wie man damals sagt, so ein theologisches Streitgespräch führen. Er wollte sagen, guckt mal genau hin, ob euer Gottesbild stimmt. Und vor allem, ob ihr wirklich mit Recht hingehen könnt und diese berühmten Ablassbriefe verkaufen könnt. Also den Menschen vorgaukeln, wenn ihr Geld bezahlt, kriegt ihr eine Urkunde, auf der steht drauf, ihr müsst in der Vorhölle weniger lang leiden. Da hat Luther gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Ich erlebe Gott ganz anders. Wenn ich die Bibel lese, steht da drin, Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig und Gott ist für die Menschen. Also seine Liebe kann man sich nicht erkaufen.
Und er hat quasi die verbale Knarre rausgeholt und in Richtung Rom geschossen.
Nee, erstmal nur seinen regionalen...
Sehen Sie, ich habe es auch im Jahr 2017 nicht richtig verstanden. Gut, dass Sie da sind.
Er hat an Bischöfe, die damals für diesen sogenannten Ablasshandel verantwortlich waren, an die hat er seine Thesen geschickt mit einem netten Anschreiben. Übrigens ganz demütig, hat gesagt, vorsichtig will ich mal mit euch über ein Thema ins Gespräch kommen. Ich glaube, da könnte es sein, dass ihr einen leicht falschen Weg eingeschlagen habt. Und ich glaube, der Papst weiß gar nicht, was hier passiert. Und das ist natürlich dann doch nach Rom übergeschwappt. Und in Rom hat man schnell festgestellt, Moment mal, wenn das stimmt, was dieser Luther hier schreibt, dann bricht erstmal unser ganzes Finanzierungssystem zusammen, aber dann bricht auch viel von der Theologie zusammen, die wir uns aufgebaut haben.
Also man hat diesen ganz sanften Stupser wahrgenommen.
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Luther war erst etwas irritiert, dass sich so gar niemand gemeldet hat. Und dann aber kamen natürlich schon schnell Anfragen.
Jetzt reden wir 500 Jahre danach drüber. Wir haben diesen ganzen schönen Feiertag und deswegen sollten wir heute auch was lernen. Ich natürlich ja auch, wie ich bisher schon festgestellt habe. Wie präsent ist dieser Luther denn im Jahr 2017 noch?
Also ich glaube, dass die Person Luthers sehr präsent ist. Den Leuten ist schon, haben wir ja gerade gehört, aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Religionsunterricht schon klar, der hat die Welt verändert. Und ich hoffe sehr, dass es den Kirchen dieses Jahr ein bisschen gelungen ist, auch deutlich zu machen, wodurch er die Welt verändert hat. Und dass er im Grunde mit seiner Idee von einem liebevollen, freundlichen Gott auch so Grundbegriffe wie Freiheit und Selbstbestimmtheit. Für ihn war ja klar, eigentlich braucht man keinen Papst, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Es hatte was mit Individualismus zu tun, mit Stärkung der Persönlichkeit. Wenn man das zuspitzen will, kann man sogar sagen, damit hat er ein bisschen auch so das Fundament für die Entwicklung der Demokratie gelegt. Dass Menschen selber bestimmen können, wie sie leben, wie sie handeln und für Luther eben, wie sie mit ihrem Gott in Kontakt kommen.
Cooler Typ in Ihren Augen?
Ich muss mal ganz vorsichtig sein, weil der hatte Höhen und Tiefen und er hat gerade in seinen letzten Lebensjahren auch Sachen geschrieben, da denken wir heute, also sehr antisemitisch gegen die Türken, das war damals so ein Sinnbild für die Heiden an sich. Er hat gegen Hexen Sachen geschrieben, wo wir halt sagen, nee, das können wir so nicht unterschreiben. Aber trotzdem muss ich sagen, der Mann hat die Welt verändert, auch wenn er, und zwar finde ich zum Positiven, auch wenn er so manche Ecken und Kanten hatte.
Wir reden über den Weltveränderer Luther heute am Reformationstag. Pfarrer Fabian Vogt aus Oberstetten in Oberursel im Hochtaunuskreis. Und wie schön es da ist, erfahren wir heute Vormittag auch noch. Schön, dass Sie da sind, der HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Fabian Vogt, Pfarrer von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, ist mein Gast heute im HR1 Talk. Jetzt dürfen Sie es einmal richtig sagen. Wie heißt der Ortsteil?
Der heißt Oberstetten.
Und was habe ich gesagt?
Oberstetten, das klang so ein bisschen nach Stetten. Das sagen ganz viele, selbst die Navis sagen immer, herzlich willkommen in Oberstetten, aber so heißt es nicht.
Sehen Sie?
Und bei uns ist ein ganz langes E, also die Einwohner heißen eigentlich Städte.
Also die Oberstädter freuen sich jetzt, wenn ich sage, dass das Ding Oberstetten heißt.
Jawohl.
Oberursel, Hochtaunus. Da also sind Sie zu Hause, arbeiten aber bei der Landeskirche und wir reden über Luther und über die Reformation heute. Jetzt über Sie. Wir hatten die Lunte in Richtung Theologie gelegt.
Bei mir?
Ja.
Ich bin früh in der kirchlichen Jugendarbeit groß geworden und habe dann nach dem Abitur gedacht, Mensch, mich interessiert so viel. Mich hat damals die Musik interessiert, mich hat auch die Theologie interessiert. Ich wollte einfach erstmal ganz viel lernen. Und dann habe ich tatsächlich ganz frech drei Sachen gleichzeitig studiert, nämlich Theologie, Germanistik und Gesang. Und das fand ich auch toll, weil ich sehr viel fächerübergreifend arbeiten konnte.
Aha. Kam da von zu Hause irgend so ein Impuls, weil wer mich nicht alles täuscht, Vater war ein Schreiberling, ne? Journalist?
Ja. Genau.
Also hat der gesagt, Junge, wenn schon Theologie, dann musst du auch noch irgendwie was Anständiges machen, noch Germanistik dazu und...
Nee, gar nicht. Da haben mir meine Eltern unglaublich viel Freiheit gelassen. Da gab es überhaupt keine Vorgaben. Ich würde eher so sagen, also für mich war so ein Stück die Kirche auch ein zweites Zuhause geworden und ich dachte, ich will nicht nur sozusagen die schöne gesellschaftliche Oberfläche mitkriegen, sondern ich will mal wirklich wissen, worum geht's da eigentlich? Ist da was dran?
Mhm. Wurde zu Hause gebetet?
Nein, ich komme gar nicht so aus einer christlich-kirchlichen Familie.
Mhm. Papa, Journalist, was hat Mama gemacht?
Die, ganz interessant, die war eigentlich, hat zeitlang in Paris als Model gearbeitet. Mhm. Und dann hat sie später noch Kunstgeschichte studiert und hat bei der Denkmalpflege gearbeitet.
Wie ist denn das dann gewesen, als dieses Interesse für die Theologie zu Hause am Frühstücks-, Mittags-, Abendbrottisch aufgekommen ist? Konnten Sie mit Ihren Eltern drüber reden oder war das was Sie mit sich ganz alleine ausgemacht haben?
Na, ich sag mal so, meine Eltern haben irgendwann gesagt, ach, wenn du das machst, dann können wir eigentlich auch in die Kirche wieder eintreten. Also das ist schon passiert. Meine Mutter Kulturfrau hat ohnehin gesagt, Kirchen sind toll. Ich muss da nicht drin beten, aber ich finde sie natürlich als Baudenkmale unglaublich eindrucksvoll und also gab schon Anknüpfungspunkte.
Die Mission hat funktioniert.
Wir diskutieren heute noch sehr eifrig darüber, ja.
Haben Sie eigentlich irgendwann mal am lieben Gott gezweifelt?
Ich hinterfrage ganz oft und auch manchmal sehr bedrückend bestimmte Gottesbilder und merke, möglicherweise habe ich mir auch über Jahre ein völlig falsches Gottesbild gemacht, vielleicht ist Gott ganz anders.
Wie sieht ihr es denn aus?
Also ich glaube schon, dass Gott erstmal die Zusage ist, da ist jemand, der ist für mich und der möchte mich auch. Und das finde ich für ein Leben schon ganz kostbar. Der möchte mich und wenn ich das weiß, entlastet mich das von vielen, ich sag mal so, ganz weltlichen Ansprüchen, mir dauernd beweisen zu müssen, dass ich wer bin und dass ich was wert bin. Und glauben zu können, da ist einer, der hält mich schon für wertvoll, finde ich, erleichtert das Leben an vielen Stellen und lädt dann ein, ganz bewusst auch Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Das lässt sich ganz schwer in so ein Bild fassen. Aber
weil es ja auch so viele tragische Momente gibt und man dann wirklich auch ins Zweifeln kommen kann. Warum, lieber Gott, ist mir das jetzt gerade passiert? Es wird viele geben, die diesen Gedanken schon mal hatten. Hatten Sie den noch nie?
Doch. Und das Verrückte war, dass genau in solchen Lebenskrisen das passiert ist. Als ich gedacht habe, und das war ging übrigens Martin Luther ähnlich, als ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was im Leben hält mich eigentlich noch, was bleibt mir noch? Und da habe ich gesagt, so absurd es klingt, man kann mir eigentlich alles nehmen, aber sozusagen die Liebe Gottes, die kann mir keiner nehmen. Und das hat mich dann auch durch Krisen durchgetragen.
Sagt Fabian Vogts, Pfarrer im HR1 Talk. Der Talk mit Marco Schreil und mit Pfarrer Fabian Vogt von der Landeskirche. Darf ich sagen, der promovierte Pfarrer?
Gerne, wobei ich da nicht so viel Wert drauf lege. Es war für mich eine spannende Herausforderung und ich bin da auch ein bisschen wie, theologisch gesagt, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehalten und da hat mich ein Professor angesprochen und hat gesagt, Mensch, Sie denken da so interessant über die Frage, was bedeutet eigentlich Predigen in der Postmoderne nach? Wollen Sie da nicht eine Doktorarbeit draus machen? Und dann hat er mich irgendwie quasi geködert und gelockt und dann habe ich auch Lust bekommen.
Weil es so viele schlechte Predigten gibt, oder?
Das weiß ich nicht. Also das Letzte, was ich hier machen will, ist Kollegenschelte. Aber ich glaube, dass wir oft wir haben immer so einen bestimmten impliziten Hörer vor Augen, also sozusagen den, der da sitzt. Und ich glaube, man muss nochmal neu lernen, auch für die zu predigen, die noch nicht da sind, die aber kommen würden, wenn es sie speziell ansprechen würde.
Das wird richtig geübt?
Noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Also natürlich fangen wir auch an, in der Kirche seit einigen Jahren intensiv über Milieutheorien nachzudenken und festzustellen, Moment mal, die Art, wie wir sprechen, schließt bestimmte Leute schon aus. Und die Frage, ob wir da so einen schwarzen Talar anhaben, da sagen manche Leute, warum soll ich mir von so einem schwarz Gefrackten da was anhören? Mhm. Und nochmal drüber nachzudenken, was heißt eigentlich im 21. Jahrhundert so zu kommunizieren, dass Menschen die Geschichten, die ich selber für großartig halte aus der Bibel, wirklich neu auch nochmal schätzen und lieben lernen.
Aber dann ist das ja... Ich habe auch schon diverse Male in so einer Bankreihe gesessen und habe irgendwann gedacht, wenn ich nach 20 Minuten anfange, über die Einkaufsliste für den Montag nachzudenken, macht er dort vorne irgendwas falsch.
Ja.
Wie merken Sie das denn? Sieht man wirklich von der Kanzel so 10, 20 Augenpaare, die zufallen?
Na, aber als allererstes, ich habe zum Beispiel in meiner Kirchengemeinde einen Teleprompter angebracht, damit ich Leute angucken kann.
Also hier so ein Fernsehding, wo man so den Text ablesen kann.
Ja, das wissen Leute nicht, der hängt nämlich an der Empore.
Und da lesen Sie ab?
Na, da habe ich Stichpunkte und dann kann ich quasi frei predigen und kann sehr genau die Leute auch wahrnehmen, die da sitzen. Also ich hänge nicht an meinem Manuskript und ich glaube auch nochmal, dass wir ganz neu darüber nachdenken müssen, was wir eigentlich für Themen anbieten. Also ich war bis vor 2 Jahren Gemeindepfarrer und da habe ich ganz intensiv so auch gesagt, ich mache mal Predigten, was hat eigentlich Glaube zum Thema Burnout zu sagen?
Da müssen wir gleich noch ein bisschen...
Ja, und da war die Kirche voll, wollte ich nur sagen.
Bei Burnout war die Kirche voll.
Ja.
Und bei welchen Themen sie womöglich leer ist, können wir gleich noch intensiver besprechen mit Pfarrer Fabian Vogt, der sich wünscht an dieser Stelle Michael Jackson, Black or White. Warum?
Weil mein Sohn gerade Gitarre lernt und neulich zu mir kam und sagte, Papa, das Lied würde ich gern spielen können, bring mir das bei. Und dann haben wir wirklich in den letzten Wochen jeden Tag eine Stunde Black or White auf der Gitarre geübt. Es ist toll, jetzt kann er es inzwischen. Und jetzt habe ich gesagt, soll er es nochmal hören.
Dann kann Oberstädten... jetzt dazu mitspielen. Black or White, Michael Jackson für Fabian Vogt. Schön, dass Sie da sind. Fabian Vogt ist zu Gast heute im HR1 Talk. Wir haben gerade über den Teleprompter in der Gemeinde gesprochen, den Sie benutzt haben, als Sie Gemeindepfarrer waren. Bei Burnout war die Hütte voll, haben Sie gesagt. Mhm. Wo ist sie leer?
Naja, jetzt braucht man nicht einfach so sagen, als ob ein Thema die Kirche voll oder leer macht. Aber ich habe bewusst auch in der regionalen Presse und im Gemeindebrief Themen angekündigt. Ich habe zum Beispiel gesagt, hier, das und das habe ich vor und dann... war es für mich faszinierend, wenn mich, was ich, Leute im Supermarkt angesprochen haben, gesagt haben, Herr Pfarrer, in 4 Wochen predigen Sie über das Thema Einsamkeit. Da komme ich auf jeden Fall hin. Und ich habe auch mal die 7 Todsünden gemacht. War super, bei Wollust, rappelvoll.
Und ich glaube, in der Gemeinde.
Ja, ich glaube, das Spannende ist wirklich zu fragen. Die Leute möchten heute wissen, hat der Glaube, hat die Theologie mir irgendwas für meinen Alltag zu sagen? Und das möchte ich, oder es war mir immer wichtig, Ihnen das auch zu vermitteln. Das hat er. Und das heißt aber auch, ich gehe auf eure Themen ein. Wenn da nur steht, der Heilige Geist, würde ich, um ehrlich zu sein, auch nicht hingehen. Noch schlimmer ist, in manchen Gemeinden wird dann nur hingeschrieben, entweder ist es der 24. Sonntag nach Trinitatis, wo ich auch denke, warum soll ich da hingehen? Oder aber steht dann da vielleicht auch eine Bibelstelle. Meine Erfahrung ist, die meisten Leute lesen sie dann doch nicht. Aber wenn da knackiges Thema steht, habe ich zumindest erlebt, dass es für Leute wirklich interessant wird, auch hinzugehen.
Das klingt so für mich, als sei der Dienst im Sinne des großen Chefs auch manchmal sehr anstrengend.
Ja, aber auch unglaublich bereichernd. Also ich stecke da gerne ganz viel Energie rein, weil ich sag mal, wenn man wirklich erlebt, in so einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, wie sich auch, ich sag das mal ja jetzt etwas salopp, sich wirklich auch Leben verändert, das ist großartig.
Und dann haben Sie vor geraumer Zeit etwas Spannendes gemacht. Sie haben diesen Gemeindepfarrerjob in Oberstädten aufgegeben und sind zur Landeskirche gegangen. Als, ich sage jetzt was ganz Böses, aber das jeder versteht, Schreibtischtäter.
Naja, ich bin dort in der Abteilung, die nennt sich Büro für Kommunikationsprojekte.
Und das heißt, Sie haben einen Computer, Sie haben einen Schreibtisch, Sie haben ein Telefon und einen Stift dazu.
Ja, aber nicht so viel Anwesenheitspflicht. Ich bin viel unterwegs und mache vor allem Projekte mit den Leuten vor Ort.
Was denn zum Beispiel?
Na, ich war zum Beispiel zuständig für, was weiß ich, letztes Jahr den Rheinland-Pfalz-Tag oder habe jetzt in Wittenberg 3,5 Monate die Weltausstellung dort, den hessischen Pavillon betreut. Das war eine Riesenaufgabe. Da waren wir insgesamt mit 230 Leuten drüben im Lauf von 3,5 Monaten und haben da ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt.
Und Sie sind also dafür zuständig, der Welt zu erklären, dass die evangelische Kirche was Cooles ist. Ist das richtig interpretiert?
Also erstmal geht es mir nicht um die Kirche, sondern geht es mir um Gott. Das ist noch ein Unterschied. Also ich bin sozusagen nicht Hofberichterstatter im Sinne von liebt meine Kirche. Das mache ich auch gerne, weil ich finde meine Kirche an sich erstmal grundsätzlich gut. Würde ja an manchen Stellen ein bisschen mehr Mut wünschen. Aber ja, ich versuche mit Leuten wieder ins Gespräch über Glaubensfragen zu kommen und das manchmal auch auf provokante, ungewöhnliche Weise.
Und dann ecken Sie an?
Ja.
Sind Sie angeeckt an der Stelle, bevor Sie zur Landeskirche gegangen sind, haben Sie in Oberstädten irgendwann gesagt, Kinners, ich muss mal frei machen und sind ein Vierteljahr in Urlaub gegangen? War das so lange?
Urlaub ist das falsche Wort, es war eine Studienreise.
Also auf alle Fälle haben Sie gesagt, ich bin jetzt mal nicht da, ich bin dann jetzt mal weg mit Frau und Kindern, also irgendwie mal so richtig weg und ihr müsst euch um euch selbst kümmern, das habe ich organisiert. Da hat sich wirklich die Gemeinde selbst versorgt? Hat es funktioniert?
Ich würde behaupten, ja, es war großartig. Ich habe mir alle Gottesdienste nachher auf Video angeschaut und muss sagen, die haben das toll gemacht. Was aber auch daran liegt, dass zum Beispiel jeder Gottesdienst von einem Team vorbereitet wurde. Es waren immer 10 bis 12 Leute und die haben sich richtig Zeit genommen. Und dann gab es auch schon kritische Anfragen, wo Leute sagten, Mensch, wollte jetzt die Pfarrer überflüssig machen? Und ich kann nur sagen, ich war als Theologe noch nie so gefragt, wie in dieser Vorbereitungsphase für diese 3 Monate Abwesenheit. Also in den ganzen Jahren vorher hat sich von mir niemals jemand einen theologischen Kommentar geliehen. Oder wirklich gesagt, ich habe hier eine tiefe theologische Frage, also jetzt nicht eine seelsorgliche, sondern wirklich hier möchte ich dogmatisch mal tiefer reingehen. In den Wochen, bevor wir dann 3 Monate unterwegs waren, haben tatsächlich jeden Tag Menschen bei mir geklingelt und wir haben den ganzen Tag heiß diskutiert. Also als Theologe war ich noch nie so gefragt wie damals und würde heute behaupten, je selbstständiger eine Gemeinde ist, desto mehr braucht sie aber auch wiederum theologische Unterstützung.
Hat die Gemeinde den Teleprompter benutzt?
Nee. Ich glaube nicht. Doch, die haben ihn benutzt, damit teilweise, wenn da mal moderne Musik war, dass die Bands ihre Liedtexte darauf lesen konnten, aber nicht zum Predigen.
Der moderne Pfarrer. Fabian Vogt im HR1 Talk am Reformationstag.
HR1.
Genau meins.
Fabian Vogt, der Pfarrer aus der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau im HR1 Talk. Jetzt ist die Überraschung dran, Herr Vogt. Sie dürfen das Schleifchen aufmachen. Es ist nicht Weihnachten, Reformationstag, aber es ist jemand in der Leitung, der Sie überraschen möchte. Hallo in die Telefonleitung.
Ja, hallo Fabian, hier ist der Martin.
Ach, das ist aber nett. Grüß dich, hi.
Das ist ja schön, dass ich die Schleife mit ihm noch nicht mal aufmachen musste, sondern dass das Geschenk gleich aus der Packung gesprungen ist. Hier ist Martin Schultheiß, Ihr Freund und Partner vom Duo Camillo.
Ich hatte schon was ganz Schreckliches erwartet, aber das geht ja jetzt noch.
Schrecklich ist es hoffentlich nicht, Herr Schultheiß. Sagen Sie mal, wie lange kennen Sie zwei sich schon?
Ich glaube, es sind 30 Jahre. Fabian war damals noch Zivi beim Evangelischen Jugendwerk.
Okay. Und was waren Sie da?
Und ich war Student der Physik. Und wir haben zusammen Rockmusik gemacht. Und zu dem Duo kam es dann letzten Endes über Mozart.
Ja, die Story musst du erzählen, die ist großartig.
Das Duo Camillo ist über Mozart entstanden. Und wenn Fabian Vogt schon sagt, die Geschichte musst du erzählen, die wollen wir hören.
Willst du, soll ich?
Ja, ich erzähle mal. Also Fabian hat Gesangsausbildung am Konservatorium damals gemacht und er suchte für einen internen Vorsingerabend jemand, der ihm eine Arie aus dem Figaro auf dem Klavier begleitet. Mhm. Der Dozent, der das normalerweise machen sollte, konnte nicht. Und da hat Fabian mich gefragt, sagt, du kannst nicht nur Bass spielen, sondern auch Klavier, kannst du auch Mozart spielen? Da habe ich gesagt, ja, ich probiere es mal. Und das war die Arie, ach, öffnet eure Augen, blinde, betörte Männer, und seht, wie das Weibervolk euch durch Bezauberungen täuscht.
Okay.
Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Der Dozent meinte hinterher, er hätte den Mozart noch nie so gegroovt gehört. Und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, es ist doch eigentlich blöd mit der Band, wo wir den ganzen technischen Kram immer haben. Zu zweit Klavier und Gesang bringt den vollen Spaß.
Mhm. Und heute unterhalten Sie zwei sich über, wie schlimm die Frauen sind oder wie hat sich das entwickelt?
Das hat bei uns immer eine gewisse Tradition seit damals, dass wir ein paar politisch völlig unkorrekte Lieder zum Thema Geschlechterkampf dabei haben.
Wenn Sie nicht als Duo Camillo auf der Bühne stehen, sehen Sie sich privat?
Eigentlich relativ selten, was einfach damit zusammenhängt, dass wir uns ja praktisch jede Woche sehen und stundenlang zusammen im Auto sitzen. Da können wir über alles reden.
Hm, aber ich komme zu deinem Geburtstag, das weißt du.
Das ist schön, das wusste ich bis jetzt noch nicht.
Duo Camillo singt nicht nur, oder?
Nein, wir sind ein Musikkabarett. Also das heißt, wir machen viel Musik, viele amüsante Lieder, aber wir haben immer auch, ich sag mal so ungefähr 30% sind reine Sprechnummern. Und das Schöne ist, wir haben die gute Erfahrung gemacht, je mehr Leute lachen, je leidenschaftlicher sie lachen, desto mehr haben sie auch Lust, über ganz ernste Dinge nachzudenken.
Lieber Martin Schultheiß, wer ist denn der Vorturner?
Der Vorturner, ne, das ist schon eher die Rolle von Fabian. Mhm. Ich bin sozusagen der Sidekick, das war eigentlich auch von Anfang an so ein bisschen die Rolle. Es war auch immer mein Wunsch, am Klavier jemanden zu begleiten.
Dass er eine Rampensau ist, das habe ich in der knappen Stunde schon festgestellt. Sie ja. wissen das seit 30 Jahren. Was ist es denn für ein Mensch?
Vorsicht.
Ja. Ein Mensch, mit dem man einerseits unheimlich viel Spaß haben kann, Spaß machen auch, und auf der anderen Seite auch jemand, der sehr eigenständig und tiefschürfend denkt. Das ist, glaube ich, auch das, was uns beide sehr stark verbindet. Und der sehr gut improvisieren kann, das ist auch sehr wichtig. Es passiert schon mal, dass wir einen Auftritt haben und wir haben alles aufgebaut und essen zusammen und 5 Minuten, bevor es auf die Bühne geht, sagt Fabian, was spielen wir jetzt eigentlich? Und auch sonst spielt also Improvisation in unserem Programm eine große Rolle. Und das Schöne ist, wir kennen uns so gut, dass wir uns da auch aufeinander verlassen können. Also auch wenn einer mal einen Durchhänger hat oder so, dann kann der andere ihm raushelfen.
Mhm. Martin Schultheiß, ein sehr enger Freund und vor allem Partner von Fabian Vogt beim Duo Camillo. Jetzt, lieber Herr Schultheiß, lieber Herr Vogt, hören wir Sie mal gemeinsam. Duo Camillo, und zwar der Titelsong aus dem aktuellen Programm Luther bei die Fische.
Hey, was ist los? Kopf aus dem Sand. Wer niemals protestiert, der ist kein Protestant. Wenn überall die Angst regiert.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Und mit einem Mann, der uns beibringt, heute Vormittag am Reformationstag, dass wir den Luther zu verdanken haben. Das ist ja so. Ein Luther-Kenner ist da. Der Pfarrer Fabian Vogt von der Landeskirche Hessen-Nassau. War dieser Luther eigentlich ein musikalischer Typ?
Aber klar, der hatte Ausbildung an der Laute und Gesangsausbildung. Und hat sehr gerne musiziert und hat ja auch eben selber Lieder geschrieben.
Aha. Und Sie haben das mit dieser Musical-Ausbildung hinter sich gebracht. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Haben Sie wirklich auf einer Bühne gestanden und irgendwie auch so modernes Zeugs gesungen?
Ja klar, also Les Miserables und solche Sachen habe ich alle aufgeführt. Mhm. Aber vor allem so eine Ausbildung ist natürlich, da gibt es alles. Da gibt es Gehörbildung, da gibt es Satzgesang, da gibt es Musiktheorien. All solche Sachen, die lernt man dann schön. Und natürlich wird die Stimme so geschult und dazu eben auch noch ein bisschen Schauspielausbildung, das ist schon hilfreich.
Sind Sie dann in der Kirche, wenn gesungen wird, der Lauteste?
Meist ja, meiner Frau ist es immer ein bisschen peinlich.
Ihre Frau hat auch Ahnung von der Materie, ist quasi Kollegin.
Ja, ich sage immer, also ich bin Pfarrer, meine Frau ist Pfarrer und unsere Kinder kriegen extrem pasteurisierte Milch. Aber sie ist eben wie ich auch gleichzeitig Theologin und Künstlerin. Und diese Kombination ist schon, glaube ich, ungewöhnlich.
Wobei die Kinder schon Teenies sind. Die sagen ja. Zur Milch wahrscheinlich manchmal, nimm's einfach weg. Das kleine Überraschungspaket haben wir gerade schon besprochen. Ich habe einen Fragebogen für Sie vorliegen. Den klären wir gleich. Fabian Vogt ist zu Gast und das ist der HR1 Talk. Pfarrer Fabian Vogt ist zu Gast heute im HR1 Talk. Wir sprechen gleich noch über Martin Luther, über den Mann, der uns den Feiertag heute beschert hat. Erstmal aber sind wir zwei dran. Wir müssen jetzt gut miteinander funktionieren. Mhm. Können Sie das? Ja, ich meine, vom Duo Camillo sind Sie es gewohnt.
Ja, ich bemühe mich. Ich weiß gar nicht, was kommt denn auf mich zu jetzt?
Ich gebe Ihnen Halbsätze vor
ja.
und Sie machen sie bitte zu Ende.
Okay.
Mhm. Ich bin jetzt quasi der Teleprompter.
Mhm. Aber da habe ich die Halbsätze selber hingeschrieben. Das ist der Unterschied.
Mein liebstes Privileg als Pfarrer ist, ich darf leidenschaftlich mit Leuten über die Zukunft nachdenken. Wichtiger als beten ist mir,
wenn das Gebet erhört wird.
Woran merken Sie das?
Dass Ängste, die ich hatte, nicht mehr da sind.
Wie oft beten Sie?
Ich bin schon jemand, der jeden Tag betet.
Mehrfach?
Aber ja, aber das heißt nicht automatisch, dass ich mich hinsetze und die Hände falte. Ich finde auch Autofahrten oder... Also ich habe immer so das Gefühl, ich versuche, mein ganzes Dasein so ein bisschen irgendwie vor dem Himmel zu verorten. Mhm. Und das ist für mich auch eine Form des Betens.
Ich hasse es, wenn...
sich mir Dinge widersetzen, wenn Dosen nicht aufgehen, meine Schnürsenkel verknotet sind oder die Tür klemmt.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass...
es sich lohnt, die Welt nochmal neu zu entdecken.
Mein liebster Ort ist?
Vor einem Buch. Wobei ich muss natürlich jetzt sagen, es stimmt nicht, vor meinem Buch umgeben, von meinen Liebsten, in einer tollen Umgebung, mit einem großen Cocktail
jetzt
neben mir.
Jetzt wird's schleimig.
Ja, aber nee,
das
ist so. Ja.
Also Sie lesen gern.
Ich lese gerne und das Tolle ist, dass meine Familie auch weiß, wenn der liest, dann stören wir ihn besser nicht.
Mhm. An diesem Ort wäre ich gern mal.
In Auckland, weil da meine 14-jährige Tochter gerade ganz mutig alleine ein Vierteljahr einen Schüleraustausch macht.
Das ist ganz weit weg.
Das stimmt. Und ich habe heute Morgen schon mit ihr geskypt. Das ist dann immer ein schönes Gefühl zu wissen. Also sie ist dann gerade ins Bett gegangen. Ich bin gerade aufgestanden und dann erzählt sie nochmal, wie so ihr Tag abgelaufen ist. Das ist, ja, da ist man als Vater so ein bisschen stolz oder eigentlich richtig doll stolz, aber auch natürlich aufgeregt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Gott, das weiß ich nicht. Bio oder nicht Bio?
Sie haben gerade Gott, das weiß ich nicht gesagt.
Ja, das darf ich. Ich bin Pfarrer. keine Ahnung. 1,10 Euro. Aber muss nicht stimmen. Aber ich kaufe trotzdem ganz oft ein, aber ich gucke da nie drauf.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass Menschen mitreden können, die sich nicht informiert haben.
Papst Franziskus
hat den Mut, Missstände anzusprechen und den diakonischen Auftrag der Kirche neu ins Bewusstsein zu bringen.
Dürfen Sie den eigentlich gut finden?
Ja, das darf ich schon. Und klar, ich finde ja auch Luther gut, obwohl er manchen Mist erzählt hat. Und ich finde auch einen Papst gut, obwohl ich gleichzeitig vieles an der katholischen Kirche sehr fragwürdig finde. Mhm. Das kann ich sagen, ja.
Blumenwiese oder Skipiste?
Skipiste.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Total Frühaufsteher.
Wann denn?
Also ich bin ja nun eben auch nebenbei... oder was heißt nebenbei, ich schreibe ja ganz viel. Und
also Bücher?
Ja, Bücher. Ich bin jemand, der dann auch Ruhe braucht. Ich brauche in der Regel 3-4 Stunden am Tag, um konzentriert schreiben zu können. Wenn ich weiß, der Tag ist voll, stehe ich um 5 auf, schreibe von 5 bis 8 und dann habe ich mein Tagwerk an der literarischen Front schon getan.
SMS oder anrufen?
Anrufen.
Macho oder Softie?
Das ist ein Unterschied, ob man mich oder meine Frau fragt. Ich bin ein sehr softer, sehr charmanter Typ, aber meine Frau sieht das manchmal anders.
Meine größte Niederlage?
Ich habe mal eine Beziehung in Sand gesetzt, was mich sehr frustriert hat.
Zu Hause, Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Bei uns darf jeder die Schuhe anlassen, ich habe aber Schlappen.
Sehr, sehr open-minded, oder?
Ja, aber das finde ich ist ja das Schöne, dass die moderne Theologie nach Martin Luther ja eben sagt, jeder ist aufgefordert, Selbstverantwortung zu übernehmen und sein Leben immer wieder zu prüfen.
Und den Dreck dann auch wegzumachen.
Richtig.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit...
Müssen die noch leben? Also mein Sohn, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mit meinem Sohn die ganze Zeit Black or White auf der Gitarre übe. Und der hat neulich wirklich weint im Wohnzimmer gesessen und gesagt, es ist so blöd, ich kann Michael Jackson nie wieder live sehen. Mhm. Also da würde ich sagen, wenn ich die Chance hätte, würde ich meinen Sohn mit einpacken und wir würden uns mal mit Michael Jackson treffen.
Jetzt haben wir Michael Jackson schon gespielt und Sie wünschen sich an dieser Stelle lebende Silbermond. Mhm. Leichtes Gepäck, weil?
Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, weil ich das Privileg hatte, wir durften im Rahmen eines Studienurlaubs 3 Monate eine Weltreise machen. Und wir haben am Anfang gesagt, wenn man unterwegs ist, einmal um die Welt reist, möchte man vermutlich an verschiedenen Orten auch was mitnehmen. Also darf jeder nur einen halben Koffer packen. Mhm. Und festzustellen, dass man 3,5 Monate mit einem halben Koffer zurechtkommt, das war eine der kostbarsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.
Der halbe Koffer für Fabian Vogt. Leichtes Gepäck, Silbermond.
Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
HR1. Genau.
Der Talk in HR1 am Reformationstag mit Pfarrer Fabian Vogt und wir reden über den Reformator, wir reden über Martin Luther. Sie haben gerade schon die Geschichte erzählt von Ihrem Sohn, der gerne Michael Jackson getroffen hätte, der aber tot ist. Nun gibt es Luther auch nicht mehr. Wenn es die Möglichkeit geben würde, so 10 Minuten mit ihm zu haben, was würden Sie direkt besprechen?
Ich würde gerne von ihm wissen, wie die großen Ideen, die er damals hatte, zum Beispiel die Verständlichkeit des Glaubens. Luther war ja von vorne bis hinten durchdrungen von der Frage, wie kann das, worum es in der Kirche geht, den Menschen so kommuniziert werden, dass sie es wirklich verstehen. Dafür hat er ja den Gottesdienst übersetzt, die Bibel übersetzt, hat neue Lieder geschrieben, hat einen kleinen Katechismus geschrieben, so eine Art wirklich Gebrauchsanleitung, so eine Hinführung, was ist eigentlich Glaube. Und ich würde mir wünschen, mal mit ihm darüber zu reden, wenn du heute dir unsere Welt anschaust, wie kann man heute das, was die Schönheit des Glaubens ausmacht, nach deiner Meinung den Menschen wieder nahe bringen.
Sie versuchen das mit einem Buch, zum Beispiel Luther für Eilige. Das ist wirklich so ein kleines Taschenbuch. Wenn ich von Frankfurt nach München mit dem Zug fahre, habe ich das wahrscheinlich kurz hinter Mannheim geschafft. Habe ich es dann verstanden?
Also dieser Martin Luther hat ja das meiste verändert durch seine unglaublichen Schriften, die er gemacht hat. Der hat ja ganz viel publiziert, 350 Bücher hat der Mann geschrieben. Und ich habe gedacht, die wichtigsten Sachen, also wir reden darüber, 95 Thesen wurden angeschlagen. Was steht denn da eigentlich drin? Das weiß ja kein Mensch. Oder diese berühmte Freiheit eines Christenmenschen. Worum geht's denn da? Oder was hat er denn eigentlich in Worms auf dem Reichstag, wir alle zitieren immer, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Was hat er denn da eigentlich gesagt? Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich möchte die 12 wichtigsten Publikationen Luthers, die möchte ich unterhaltsam und fröhlich zusammenfassen, dass man danach weiß, das hat er geschrieben und das wollte er der Welt mitteilen.
Was würden Sie uns mitteilen wollen mit diesen Zeilen hier, was er beispielsweise eben in Wittenberg angeschlagen hat? Also was ist die Grundaussage der Thesen gewesen?
Ja, die Grundaussagen der Thesen sind grundsätzlich, Gnade kann man nicht kaufen, Gnade wird einem geschenkt.
Das war wirklich eilig und das habe ich jetzt kapiert. Also ein schlauer Kerl, der heute ab und an mal auch was sagen sollte, wenn er es denn könnte.
Ja, und ich wünsche mir eigentlich, dass wir als evangelische Kirche ganz bewusst diese Tradition ernst nehmen und sagen, was hat eigentlich dieser Luther, der vor 500 Jahren viel Gutes an Ideen in die Welt gebracht hat. Was hat er der Welt heute noch zu sagen?
Besprechen Sie sowas mit Ihrer Frau? Also wir haben vorhin schon gesagt, Ihre Frau auch Pfarrer. Darf man eigentlich Pfarrerin?
Ja, ja, klar. Ja,
Pfarrerin.
Frau Pfarrer ist dann die Frau vom Pfarrer.
Mirjam Kölmer Vogt, besprechen Sie das mit ihr?
Also bei diesem Buch nicht, aber ganz oft, also wenn ich Romane schreibe, dann sind wir ganz tief im Gespräch, weil ich dann oft auch, ich bin so jemand, ich leide mit meinen Romanhelden immer mit. Also wenn es denen schlecht geht, sitze ich weinend am Schreibtisch. Und wenn es denen gut geht, dann tanze ich durchs Haus. Und dann sagt meine Frau, oh, jetzt weiß ich schon wieder irgendwas, du hast ein Problem. Dein Held muss irgendwie aus dem Dreck wieder rauskommen. Was machen wir jetzt? Und dann sitzen wir zusammen und überlegen, wie können wir meinen Helden retten.
An welcher Stelle sind Sie mit Ihrer Frau nicht einer Meinung, was den Glauben betrifft?
Mal sehr grob gesagt. Ich bin eher der Fromme bei uns, der auch sagt, ich finde auch diese zauberhaften Seiten des Glaubens. Ich muss auch nicht alles erklären. Meine Frau ist eher die, die sagt, ich will jetzt auch alles durchleuchten und verstehen und ich will auch sicher sein, dass das intellektuell 100%ig durchdacht ist. Und ich finde beim Glauben, man muss nicht alles verstehen.
Sie tragen Brille. Also haben Sie gerne auch mal so rosarote Gläser auf?
Das weiß ich nicht, weil ich finde, man kann ja auch bei den Niederlagen, die man erlebt, nochmal sagen, Moment mal, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich kann die auch nicht erklären. Wenn ich jetzt hingehen wollte und wollte jede Niederlage erklären, würde mich das wahrscheinlich noch wochenlang innerlich zerreißen. Und meine Frau ist so jemand, wenn die irgendwie das Gefühl hat, in ihrem Leben läuft was schief, dann hadert sie mit der Welt. Und ich sage dann auch, okay, wie sagt man so schön, Staub von den Füßen und weiterlaufen und wird schon klappen.
Vorwärts. Ja. Ich habe einen Freund, der sagt immer, vorwärts. Schluss jetzt hier, einfach vorwärts. Vergiss, was wir gerade besprochen haben. Was da vorne kommt, ist viel, viel schöner.
Genau, oder wie die Bibel sagte, siehe, ich mache alles neu.
Luther für Eilige, das Buch, das Fabian Vogt geschrieben hat, könnte jetzt auch Ihr Buch werden. 3 Stück hat er mitgebracht, hat sie handsigniert und ich würde von Ihnen dafür gern wissen, wie heißt das Musikkabarett, mit dem Fabian Vogt auftritt? 0800 155 4x1 oder im Netz mitspielen, hr1.de. Fabian Vogt und ich am Reformationstag. Wir reden gleich weiter hier in hr1.
hr1.
Der Talk mit Fabian Vogt, Pfarrer aus Oberstetten im Hochtaunuskreis und Pfarrer auch aus dem Radio. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Andracht bei den Kollegen von HR3, sprechen Sie, Moment mal, heißt es da?
Genau.
Wie wichtig ist es Ihnen, regelmäßig auch echt was Massenwirksames zu hinterlassen? Weil das ist es ja. Das ist ja wirklich so 1,5 Minuten hinhören oder auch nicht.
Das stimmt, aber das finde ich eine Riesenherausforderung. Und ich kläre ja die Themen auch ganz eng mit der Redaktion ab. Und manchmal denke ich, Mann, was haben die schon wieder für komische Themen vorgeschlagen? Und dann zu gucken, also ein Thema wird ja nur vorgeschlagen, wenn es irgendwie, ich sag mal, Menschen berührt. Mhm. Und ich behaupte immer, in jeder Nachricht steckt auch eine gute Nachricht. Und die herauszugraben, herauszufinden. Manchmal sitze ich bei so einem Thema eine Minute und es macht Pling und ich sage, genau so ist es. Und manchmal sitze ich auch 3 Stunden da und denke, das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn dazu irgendwas theologisch oder lebensrelevantes sagen? Und das finde ich auch nach vielen, vielen Jahren immer noch eine ganz spannende Aufgabe. Mhm. Also insofern die Frage, ich denke da nicht drüber nach, wie viele 100.000 Leute hören da jetzt zu, sondern habe ich was zu sagen?
Mhm. Pfarrer Fabian Vogt ist zu Gast. Ihr dritter Musikwunsch. Pentatonix ist eine A Cappella-Band aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Und von der wollen Sie hören Halleluja, dieses große Halleluja.
Ja.
Kann man das noch schöner machen, als es schon bis dahin war, bevor es Pentatonix gab?
Ich sag mal, für mich hängen da 2 Dinge zusammen. Erstens, ich war ja, haben schon kurz angedeutet, den ganzen Sommer 3,5 Monate in Wittenberg, habe dort Kulturprogramm auch gemacht und hatte ganz viele Künstler und habe vor allem dort auch die Freiheit gehabt, ganz neue, ich sag mal so, Gottesdienstformate auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel Freitag nachts 21.30 Uhr vor einer illuminierten Kirche haben wir Gottesdienst gefeiert und da waren auf einmal 400 Leute da. Menschen, die vorher oft mit Kirche und Glauben überhaupt nichts am Hut hatten, die sagten, aber das ist hier so eindringlich und eindrücklich, das ist faszinierend. Und wenn man dann mit 400 Leuten gemeinsam Leonard Cohen Halleluja singt, das ist Gänsehaut-Feeling. Mhm. Und das ist eines der Projekte, eigentlich war es ja nur eine Weltausstellung, aber diese Freitagabend-Gottesdienste, die werden vor Ort weitergeführt, weil die Leute dort, die als Gast da waren, gesagt haben, das ist so wichtig, das darf nicht aufhören. Und das Zweite ist, dass ich einfach selber es liebe, Satzgesang zu singen. Ich hatte letzte Woche ein Konzert in Hamburg und da war ein Tontechniker, der war auch Musiker und der baute auf und ich machte Soundcheck und dann fing er an, eine Zweitstimme zu singen und wir merkten, alleine in der Art, wir können zusammen singen, dass wir harmonieren. Und er sagte, Mensch, schade, dass du nicht in Hamburg wohnst, mit dir hätte ich Lust, von morgens bis abends Musik zu machen. Wenn Menschen zusammen singen können, das ist für mich eine großartige Erfahrung und deswegen mag ich Satzgesang von den Pentatonix so sehr.
Dann lassen wir diese jungen Menschen jetzt mal zusammen singen. Halleluja für Fabian Vogt, der HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreil.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
HR1. 2017 ist das Lutherjahr, das Reformationsjahr, 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg. Fabian Vogt war als, kann ich sagen, Kommunikationsexperte dort in diesem Sommer in Wittenberg?
Ja, ganz offiziell heißt das Projektleiter.
Sie haben dafür gesorgt, dass man darüber spricht und dass was Adäquates dort passiert. Sie haben gerade von diesen Gottesdiensten gesprochen, die Sie abends abgehalten haben, dass die gesamte Stimmung passt. Wie haben Sie es geschafft, Luther gegenwärtig zu machen?
Ob ich das geschafft habe, weiß ich gar nicht, aber
versucht.
Ja, ich habe es versucht und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Thema haben. Und da gab es ein paar Vorgaben. Also zum Beispiel hat die Evangelische Kirche in Deutschland schon im Vorfeld gesagt, könnt ihr nicht als Hessen, ihr seid doch immer so ein bisschen innovativ, irgendwas machen, was ein Erfahrungshorizont ist, wo man also wirklich auch was Spirituelles hat, also auch über wirklich aktuelle Glaubensfragen nachdenkt. Und es sollte auch noch einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben. Mhm. Und diese 3 Dinge, also sozusagen erfahrungsorientiert, spirituell und gesellschaftspolitisch, die mussten wir zusammenbringen und haben dann gesagt, wir nehmen das Thema Segen. Weil selbst Leute, die mit Kirche und Glauben nichts am Hut haben, kennen doch den Begriff Segen. Würden sich natürlich auch wünschen, gesegnet zu sein. Und dann haben wir einen Segensparcours gemacht mit ganz vielen Stationen.
Und es gab einen Segensroboter.
Der war Teil dieses Parcours, ja.
Der klang so.
Die auf Gott vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Those who wait for the Lord shall renew their strength.
Gott segne dich und er behüte dich. Gott soll dich mit einem liebevollen Blick angucken und dich nicht aus der Haare lassen.
Das war Mundart zum Schluss, das war Englisch in der Mitte, das war Hochdeutsch am Anfang. Mhm.
Unser Roboter konnte 7 verschiedene Sprachen und weil wir die hessische Kirche sind, konnte er auch Hessisch.
Segensroboter.
Mhm.
Wie kommt man denn auf die Idee und braucht man den wirklich?
Also erstmal ist es ein Kunstwerk. Es geht, wir haben den nicht in der Kirche gestellt und wir wollten auch nicht, dass er jemals in der Kirche arbeitet, obwohl dann sofort Briefe kamen, soll der in Zukunft auch taufen und trauen, wollte die Pfarrer überflüssig machen. Wir sagten, nein, es ist ein Blechkamerad, aber der möchte, dass Menschen neu anfangen, darüber nachzudenken, was Segen eigentlich ist. Die Idee kam übrigens von meinem Sohn, 13 Jahre alt. Ich habe zu Hause, ich erzähle ja immer alles und habe gesagt, Mensch, ich will was zum Thema Segen machen, aber es soll ganz modern sein. Mein Sohn sagte ganz lässig, bau einen Roboter.
Festplatte, funktioniert, Papa.
Genau. So ungefähr. Und das Spannende war, ist, und genau das hat ja dann auch funktioniert. Also es gab auch, muss man ehrlich sagen, ganz viel Gegenwind, viel Angst und ja, wirklich auch böse Zuschriften.
Und die Leute haben sich da vorgestellt, haben ein Knöpfchen gedrückt und dann kam dieser Spruch raus, oder?
Ja, der Roboter hat einen Bewegungsmelder. Das heißt, der merkt, wenn man sich vor ihn stellt und dann spricht er einen an und fragt zum Beispiel, soll es eine Frau oder eine Männerstimme sein, die dich segnet? Welche Sprache soll es sein? Und gibt es eine bestimmte Art des Segens? Also es gab 4 Kategorien. Es gab einen Reisesegen, es gab einen Ermutigungssegen, es gab einen Erneuerungssegen und es gab natürlich so einen traditionellen Segen. Und dann hat der Roboter tatsächlich die Arme gehoben, hat den Segen zugesprochen. Nun kann man sagen, ja, das ist eine verrückte Spielerei gewesen.
Ja, es ist aber ein Drive-In quasi, Fastfood.
Ja, aber naja, aber ich hatte zum Beispiel jeden Tag hatte ich mehrere Schulklassen da und da hat die Lehrerin gesagt, wir haben hier 30 Kinder, Ostdeutschland, Wittenberg 13% Kirchenzugehörigkeit. Von diesen Kindern, sagten Lehrer oder Lehrerin, ist keines getauft, keines konfirmiert, keines jemals in der Kirche gewesen und keines im Religionsunterricht. Die werden heute alle zum ersten Mal in ihrem Leben gesegnet. Und dann sitzen die jetzt schon seit einer Stunde um den Roboter rum, diskutieren angeregt und Lehrer haben sich mit wirklich begeistert bedankt und gesagt, super, das hat uns die Möglichkeit gegeben, mal über so ein Thema ins Gespräch zu kommen. Und dann passierte Folgendes. Dann sagten ganz viele dieser Kinder, naja, das war ja jetzt ein Roboter, aber wenn Sie ein Pfarrer sind, können wir nicht mal gerade hier in Ihre Lichtkirche gehen und nochmal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt einen menschlichen Segen kriege? Das heißt, ich habe den ganzen Sommer über gesegnet und ganz viele Leute sind über den Roboter dann zu einer echten Segenserfahrung gekommen und haben darüber nachgedacht, was das bedeutet. Es gab zum Beispiel Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wir waren nämlich direkt neben dem Rathaus. Die kamen jeden Morgen, haben sich erstmal segnen lassen. Und wenn ich gesagt habe, ihr kommt jeden Morgen und lasst euch von einem Roboter segnen, ich bin Pfarrer, komm, wir gehen gerade rüber und machen das. Und sagten die, na also mit Kirche und Glaube haben wir nicht so viel am Hut, aber dieser Segen von dem Roboter, der tut uns richtig gut.
Man sagt ja umgangssprachlich immer, das ist ein Segen oder du bist gesegnet mit etwas. Wie ist es denn bei Ihnen? Womit sind Sie gesegnet?
Ich glaube, ich bin gesegnet mit leidenschaftlicher Kreativität. Ich liebe es, mir dauernd neue Dinge einfallen zu lassen und die dann irgendwie in Form zu bringen.
Und wer frischt das auf?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ein intensiver Leser und ich mache ganz bewusst viele Reisen. Ich gucke mir die Welt an und schaue gern auch mal sozusagen über meinen eigenen Tellerrand hinaus und gucke mal, was inspiriert mich.
Fabian Vogt im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Fabian Vogt im HR1 Talk, Pfarrer aus Oberstetten im Hochtaunuskreis. Da sind Sie gern, das haben wir schon gehört. Da sind Sie zu Hause, arbeiten aber inzwischen bei der Landeskirche und Sie haben offensichtlich eine gehörige Portion Fernweh. Ihre Tochter in Auckland in Neuseeland, dieses generelle Fernweh, an welcher Stelle merken Sie das? Also wann kommt es bei Ihnen auf und Sie sagen, jetzt muss ich mal raus hier?
Wenn ich das Gefühl habe, alles um mich herum wird eng. Oder alles um mich herum kenne ich schon. Das sind so beide, zwei Auslöser, wo ich denke, ich muss mal irgendwie was Neues entdecken, erleben, erfahren.
Wenn Sie auf Reisen gehen, vorhin haben wir schon gesagt, so leichtes Gepäck, also auf diese 3-Monats-Reise durfte jeder einen halben Koffer mitnehmen. Was ist immer dabei?
Immer dabei ist ein E-Book, weil ich ja so gerne lese, aber keine Bibliothek mitnehmen kann. Und immer dabei sind Spiele. Also meine Familie und ich, wir spielen auch ganz leidenschaftlich gerne, weil ich finde, das ist auch eine schöne Erfahrung, sich selber nochmal kennenzulernen und die eigenen Wutgrenzen und die eigenen Triumphgrenzen auszutesten.
Dann müsste doch jetzt zum Ende des Jahres, wenn dieses Reformationsjahr 2017 vorbei ist, eigentlich der richtige Moment sein, um richtig Urlaub zu machen.
Deswegen holen wir meine Tochter in Neuseeland ab und fahren dort 3 Wochen mit dem Wohnmobil umher.
Dann ist die Familie wieder komplett vereinigt.
Genau.
Was sollen wir denn im Allgemeinen aus diesem Reformationsjahr, aus diesem Lutherjahr 2017 noch ganz lange mitnehmen? Was wünschen Sie sich, dass hängen bleibt in diesem Jahr?
Also ich glaube, Luther hat so ein paar wirklich steile Dinge in die Welt gebracht, dazu gehört unter anderem, dass sei kritisch und hinterfrage die Dinge um dich herum, auch in der Kirche. Lass dir nicht einfach irgendwas erzählen, sondern guck, ob du dir selber eine Meinung bilden kannst. Mhm. Und dann prüf aber, wie diese Meinung dazu führen kann, dass du selber eine Freiheitserfahrung machst und dass die Menschen um dich herum auch Freiheit erfahren. Da haben wir auch wieder das Thema Enge und Freiheit. Also das sind Luther und ich uns doch verwandt und ähnlich. Mhm. Und dann war für Luther klar, die Verantwortung für dein Leben, die kann dir keiner abnehmen. Keine Kirche und keine Institution, die musst du selber übernehmen. Und das ist aber eine schöne und liebevolle Aufgabe, wenn man sich dabei eben von Gott begleitet weiß.
Wir sind fast am Ende der Sendung, Herr Vogt, und da kommt immer die Stelle für Sie ohne Teleprompter. Sie dürfen etwas auswendig aufsagen, wenn Sie denn mögen. Fällt Ihnen eine Zeile, ein Vers, eine Weisheit ein, die Sie uns noch mit in diesen Feiertag geben wollen?
Rainer Maria Rilke hat mal so toll geschrieben: Gott, wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, sodass schon tausend Mauern um dich stehen. Dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Und wenn man Reformation verstehen will, muss man Rilke ernst nehmen und sagen, Luther wollte diese Bilder, die zwischen den Menschen und Gott stehen, zur Seite räumen, dass der Blick zum Himmel wieder frei wird.
Ich glaube, das ist eine Sendung, die kann man sich ganz bequem auch nochmal ganz in Ruhe anhören und vielleicht das ein oder andere Zitat, den ein oder anderen Gedanken von Ihnen nochmal nachhören. Das geht als Podcast im Netz hr1.de. Der Reformationstag im Reformationsjubiläumsjahr. Wir sind ein bisschen schlauer und ich damit auch. Ich heiße Marco Schreil und danke sehr Fabian Vogt, Pfarrer aus dem Hochtaunuskreis. Danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restfeiertag. Herzlichen
danke.
Dank.
Es war ein Vergnügen.
Der hr1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.